Fritz, hallo.
Hallo Ingo, hier ist Holger.
Hi.
Ich rufe an wegen Desinformation in den sozialen Medien. Du bist Redakteur bei Netzpolitik.org und hast die Woche einen Artikel geschrieben mit dem Titel »Soziale Medien gehören nicht in die Hand von Milliardären und Konzernen«. In wessen Hände denn dann?
Ja, am besten natürlich in die Hände von vertrauenswürdigen Institutionen oder in die Hände von uns allen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt mit dem US-Wahlkampf wieder gesehen, dass es eine ganz, ganz schlechte Idee ist, die Foren, in denen wir unsere politischen Debatten, die politische Öffentlichkeit abhalten, ja, der Willkür letztendlich von Milliardären und Konzernen überlassen.
Du hast geschrieben, soziale Medien, die nicht auf Profit ausgerichtet sind, sondern auf das Wohl von Menschen und Demokratie. Wie könnte das aussehen? Ist das Mastodon, so ein dezentrales, selbstverwaltetes Ding?
Ich würde mal sagen, die endgültige Antwort haben wir noch nicht gefunden, wie das aussieht. Wenn ich das wüsste, dann wären wir auf jeden Fall schon einen Schritt weiter. Aber ich glaube, Mastodon kommt dem schon ziemlich nahe oder geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil es eben dezentral ist. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Communities, die sozusagen selbst gehostet sind und die für sich auch unterschiedliche Regeln festlegen. Das heißt, man kann sich auch als Nutzerin ein bisschen entscheiden und gucken, okay, welche Punkte sind mir eigentlich wichtig bei den Regeln? Wie stark will ich dass ja in die Meinungsfreiheit beziehungsweise in die Redefreiheit dann eingegriffen wird zum Beispiel. Da kann man sich dann eben aussuchen, was man möchte. Und vor allen Dingen, Mastodon ist nicht kommerziell orientiert. Das heißt, viele Fehlentwicklungen, die wir bei kommerziellen sozialen Medien gesehen haben, die bedingt sind durch das Geschäftsmodell und durch das überragende Profitinteresse, das sozusagen der wichtigste Treiber der kommerziellen sozialen Medien ist. Dadurch, dass das nicht vorhanden ist, sehen wir bestimmte Fehlentwicklungen dort nicht.
Die Realität ist jetzt eine ganz andere. Twitter gehört einem Multimilliardär. Es scheint marktbeherrschend zu sein oder immerhin so groß, dass sogar Robert Habeck jetzt wieder seit kurzem dabei ist. Der hatte vor 5 Jahren noch gesagt, es ist ein hartes Medium, spalten und polarisierend wurde geredet. Ich glaube, Datenschutz hat er auch noch angeprangert. Jetzt schreibt er, es könne ja nicht die Lösung sein, Orte wie diesen den Schreihälsen und Populisten zu überlassen. Im Grunde ist Habecks Argument ja, was viele andere ja auch immer wieder bringen, Gegenrede gegen all die Lügen, gegen all die Fakes, gegen all den Hass. Am besten sogar Fakten dagegen zu setzen, ist nicht nur wichtig, sondern richtig. Ist das wirklich so? Also wenn das algorithmisch gesteuert ist, hat man als einzelner User überhaupt diese Wahl?
Ja, nee, ich würde sagen tatsächlich, dass diese Position naiv, ja fast gefährlich naiv ist, weil sie komplett ignoriert, was wir in den letzten Jahren gelernt haben darüber, wie soziale Medien funktionieren. Und bei Twitter ist ja nochmal ein Sonderfall, wie Twitter besonders funktioniert. Vielleicht erstmal allgemein gesprochen zur Funktion der meisten kommerziellen sozialen Medien. Da gab es ja 2021 die Facebook Papers von Francis Haugen zum Beispiel, die wirklich ja total informativ waren und sehr viel belegt haben, was wir schon immer geahnt haben. Ne? Also einerseits hat sie aufgezeigt, dass Facebook aus eigenen Studien weiß, dass sich Instagram mit dieser Vergleichslogik ja toxisch auf die Psyche von jungen Menschen, gerade von jungen Frauen auswirkt.
Also dieses alle anderen haben ein schöneres Leben als ich.
Genau, richtig. Und man muss es eben so sagen, das, was Instagram sozusagen mit der Psyche junger Menschen anrichtet, tut Facebook, aber tun auch andere soziale Medien ja mit dem Diskurs. Ist toxisch für politische Diskurse, weil die Plattformen eben ganz stark auf ein Ziel optimieren, nämlich auf Engagement, auf Interaktion. Da wird alles hoch belohnt, was viele Interaktionen auslöst. Und was löst viele Interaktionen aus? Die besonders emotionalisierenden, besonders skandalisierenden, besonders polarisierenden Inhalte. So, Augen hat gezeigt, dass Facebook beispielsweise den wütenden Smiley als Reaktion lange Zeit deutlich stärker bewertet hat. 5-mal so stark wie ein Daumen hoch. So, das heißt, die Inhalte, die wütende Smileys als Reaktion bekommen haben 5-mal mehr Reichweite bekommen als die belohnt worden sind, die, wo es ein positives Zeichen nach oben gab. So, und diese Logik ist eben dem Geschäftsmodell geschuldet, möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen, möglichst viel Zeit die Leute auf der Plattform binden, möglichst viele Reaktionen auslösen, damit man möglichst viel ja, Werbung zeigen kann, ne? Daten sammeln kann für Werbung und vor allen Dingen Aufmerksamkeit generieren, die dann vermarktet werden kann. Und ja, das ist sozusagen ein Grundproblem, das Habeck komplett ignoriert, dass die Algorithmen der Plattform eben besonders genau die Inhalte belohnen, denen er ja widersprechen möchte, nämlich die Lauten, die Lügenden, die Spaltenden.
Wenn ich mir jetzt aber die ersten Postings von Habeck angucke, auf X heißt es ja jetzt, der scheint ordentlich Reichweite zu haben. Und das, obwohl er ein Linker, ein, ich sag mal, freundlicher, ein zugewandter Politiker ist, also ohne den bösen Smiley. 100.000 folgen ihm, teilweise sind seine Beiträge über 1 Million mal angeguckt worden. Ist das gar nicht so eine gute Reichweite, wie ich mir einbilde?
Also Reichweite kann man auf jeden Fall bekommen. Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Das ist ja auch eine der Schwierigkeiten, warum so viele JournalistInnen und PolitikerInnen sich schwer tun, diese Plattform zu verlassen. Also, weil X ist ja nochmal ein besonderer Fall, was ja die Kommunikationsumgebung und auch das Befeuern von ja, rechten, rechtsextremen und verschwörungsideologischen Inhalten angeht. Aber Reichweite kann man da bekommen, das ist keine Frage.
Inwiefern ist X ein besonderer Fall?
Naja, weil Elon Musk, als er Twitter übernommen hat, ja wirklich einen Umbau gestartet hat der Plattform. Und zwar, er hat diese Plattform, die schon vorher nun wirklich nicht dem Ideal des rationalen Diskurses entsprach, das muss man auch immer mal dazu sagen, das braucht man nicht zu glorifizieren, wie Twitter vorher aussah, ne? Aber wenn wir uns Twitter heute angucken, dann ist es, muss man konstatieren, es ist einfach eine rechtsextreme, verschwörungsideologische Propagandamaschine. Also, was hat er gemacht? Kurz nachdem er angetreten ist, nachdem er den Laden übernommen hat, nachdem er da mit seinem Waschbecken in den Händen in die Twitter-Zentrale gelaufen ist, hat er ganz viele Leute entlassen, die zuständig waren für die Sicherheit auf der Plattform, für Content-Moderation und Fact-Checking. Er hat ja in einer Art Generalamnesie die ganzen Accounts wieder zurückgeholt, die eigentlich gesperrt worden waren, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben. Unter anderem Donald Trump, der ja aus guten Gründen von der Plattform geflogen ist, den hat er wieder zurückgeholt. Und er hat an den Algorithmen der Plattform gearbeitet, so dass eine Datenanalyse der Washington Post kürzlich gezeigt hat, kurz vor der Wahl, dass es zumindest in den USA für demokratische PolitikerInnen kaum noch möglich ist, viral zu gehen, während republikanische Abgeordnete, ja, deutlich öfter viral gehen. Plus Elon Musk verbreitet selbst die Desinformation zur US-Wahl und so. Also deshalb ist Twitter ein besonderer Fall.
Hat die Washington Post im Backend, also praktisch im Maschinenraum gucken können, oder hat sie sich nur das Ergebnis angeguckt? Weil könnte ja auch durchaus sein, dass auf Twitter, auf X, überwiegend Leute sind, die republikanischen Kram viral gehen lassen wollen.
Nee, also das ist ja auch eine Blackbox, wie die Plattformen funktionieren, wie die Algorithmen genau funktionieren. Die haben sich quasi Input-Output angeguckt und haben vor allen Dingen geguckt, was erreicht Reichweite. Aber was wir wissen ist, dass Elon Musk durchaus auch selber ja eingreift in diese Algorithmen. Gut dokumentiert ist zum Beispiel eine Szene, wo er festgestellt hat, das muss im ersten Jahr irgendwie gewesen sein, wo er festgestellt hat, dass seine eigenen Tweets nicht genug Reichweite bekommen. Beziehungsweise er war verärgert, dass ein Tweet von Joe Biden mehr Reichweite bekommen hat als sein eigener und hat dann spät nachts die Entwickler zusammengetrommelt zu einem Meeting und hat sich von denen Vorschläge geben lassen, wie es passiert, also wie die Plattform ihn selber stärker ja in den Vordergrund stellen kann. Und naja, also es hat natürlich auch geklappt, ne? Der hat über 200 Millionen Follower auf der Plattform.
Und hat Einfluss auf den US-Wahlkampf genommen. Denkst du, der wird auch Einfluss auf den bundesrepublikanischen Wahlkampf nehmen, der uns jetzt gerade ansteht hier?
Na, also mindestens kommentieren von der Seitenlinie tut er ja, ne? Olaf ist ein Narr, der kürzlich getweetet, ja, gepostet auf X. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er es versuchen wird. Gleichzeitig hat er natürlich, was Deutschland angeht, viel weniger Möglichkeiten als im US-Wahlkampf. Man muss ja dazu auch sagen, Teil seines großen Einflusses in den USA, jetzt auf den aktuellen Wahlkampf, lag ja nicht nur in den sozialen Medien, lag ja nicht nur in seiner eigenen Plattform, sondern auch darin, dass er einfach wahnsinnig viel Geld, mehr als 120 Millionen Dollar, ausgegeben hat, um Trump zu unterstützen. Der von ihm gegründete America's Super PAC hat den Haustürwahlkampf für Donald Trump organisiert teilweise. Er hat Millionen an republikanische WählerInnen verlost oder verschenkt, um sie zu mobilisieren. Das sind Dinge, diese Möglichkeiten hat er natürlich hier in Deutschland nicht.
Aber die Algorithmen sind dieselben und die würden dann auch hier gelten. Also der böse Smiley sozusagen, ich weiß, es ist jetzt nicht Facebook, aber eine schöne Metapher, der böse Smiley würde hier dann auch besser funktionieren als der lächelnde Smiley.
Auf jeden Fall. Also wir sehen das ja ich weiß nicht, ob du noch auf Twitter bist, auf X bist. Ich hab aufgehört damit.
Gelegentlich, wenn ich gezwungen werde.
Ja, wir erleben es ja tagtäglich, wenn man dort ist. Genau, ich habe selber auch eingestellt, aber es ist ja einfach keine Freude dort. Alle Leute, die noch dort sind, stöhnen auch, weil sie sagen, okay, es ist einfach auch eine dermaßen große Flut inzwischen an, ja, an rechten und verschwörungsideologischen Accounts, die sich dann auch auf bestimmte Themen, auf bestimmte Hashtags einschießen oder einem antworten. Mal ganz abgesehen von all dem ganzen Spam und Scam und den Bots, die florieren. Auch das wollte Elon Musk ja eigentlich in den Griff bekommen. Von daher, ja.
Ist X ein grundsätzlich derart mächtiges Werkzeug, dass man damit wirklich Wahlen beeinflussen kann, dass man Wahlausgänge damit drehen kann im Zweifelsfall?
Also in den USA ist Twitter ein deutlich stärker in der Breite verankertes Medium als in Deutschland. In Deutschland muss man sagen, das war schon immer vor allen Dingen eine Plattform, wo sich Politik und JournalistInnen getroffen haben. Das ist dadurch aber nicht irrelevant, ne, dass das eine kleinere Gruppe ist, sondern hat eben eine andere Relevanz, nämlich die, dass dort Narrative gepflegt werden, dass dort ja auch einfach wirklich PolitikerInnen und JournalistInnen oft die Dinge herbekommen haben, die sie gesehen haben, die sie dann auch zum Gegenstand von Berichterstattung gemacht haben oder in Reden verwendet haben. Das heißt, die Plattform hat schon großen Einfluss darauf, was wir am politischen Diskurs wahrnehmen, auch ja, wie Dinge geframed werden. Es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, mit Twitter ist eine Wahl zu drehen. Ich glaube, man müsste auf jeden Fall die sozialen Medien als Ganzes auch angucken, weil genau, wir sprechen von Twitter als Spitze des Eisberges, aber wenn wir auf den US-Wahlkampf gucken, haben wir auch gesehen, dass auch die anderen Plattformen, auch YouTube, auch TikTok, auch Facebook und Instagram keinen guten Job darin gemacht haben, Desinformationen zu löschen und zu moderieren.
Wie würde dieser gute Job denn überhaupt aussehen? Noch eins früher, wäre diese Arbeit überhaupt leistbar?
Ich würde sagen, ja, es ist leistbar. Es ist eine Frage des Geldes. So. Die Plattform X jetzt mal nicht. Die Umsätze sind deutlich zurückgegangen, seit Elon Musk den Laden übernommen hat. Aber Meta, YouTube, die machen ja wahnsinnige Gewinne. Die haben sehr viel Geld und weigern sich einfach genug Geld auszugeben tatsächlich, um das, was notwendig ist an Content-Moderation, aber eben auch an Fact-Checking zeitnah zu machen. Und man muss dazu auch nochmal sagen, wir sind ja hier in einer sehr privilegierten Position. Wir wissen auch aus den Facebook Papers und auch aus den Aussagen der Facebook Whistleblowerin Sophie Zhang, dass die Aufmerksamkeit, die die Plattformen in Sachen Fact-Checking und Content-Moderation dem globalen Norden, Nordamerika vor allen Dingen, aber eben auch Europa angedeihen lassen, wesentlich höher sind als das, was die Plattformen tun, um den demokratischen Diskurs in Ländern des globalen Südens, in ärmeren Ländern oder in ja Ländern, die nicht so PR-relevant sind, so wurde es Facebook intern geframed, ja, was sie dort unternehmen, ne?
Hat das möglicherweise auch mit Gesetzen zu tun? Also es gibt ja durchaus in Europa das ein oder andere Gesetz, das die ein bisschen einhegen soll. Taugen die was?
Na, anscheinend ja nicht. Das wird sich zeigen. Ja, das wird sich zeigen. Also auch das ist jetzt nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, da unterscheidet sich die deutsche Öffentlichkeit oder die Lage in Deutschland und Europa natürlich auch von den USA, weil wir hier und eben vor allen Dingen die EU in den vergangenen Jahren einige Anstrengungen unternommen haben, um Regeln zu erlassen, um die Plattformen zur Verantwortung zu ziehen für die Sicherung des demokratischen Diskurses. Da haben wir den Digital Services Act. Der muss sich natürlich noch beweisen, aber das ist ein wahnsinnig großer Schritt gewesen. Ja, das ist ein Gesetz, mit der die EU die Plattformen, insbesondere große Plattformen mit mehr als 45 Millionen NutzerInnen, da zählt auch Twitter dazu, in die Pflicht nimmt, systemische Risiken zu vermeiden. Sie macht Vorgaben für die Transparenz bei Werbung beispielsweise, schränkt auch das Targeting ein wenig ein, nicht so, wie ich es für richtig halten würde, aber zumindest ein bisschen, stellt klar, dass man nicht auf mit sensiblen personenbezogenen Daten wie, ja, weiß ich nicht, Religiosität, Ethnizität oder ähnlichem Targeting betreiben darf. So, da gibt's jetzt zumindest ein paar Regeln, an die sich die Plattformen halten müssen. Es gibt auch einen Forschungsdatenzugang für die Wissenschaft. Das eben soll Schluss damit machen, dass die sozialen Medien, die so wichtig sind für unseren politischen Diskurs, eine Blackbox sind, dass wir nicht einsehen können, wie eigentlich der Diskurs gesteuert wird. Aber dieser Forschungsdatenzugang, damit ist es noch nicht weit her. Das hinkt noch sehr. Die Plattformen weigern sich teilweise oder blockieren das richtig umzusetzen.
Geschäftsgeheimnis.
Ja, genau. Ja. Die EU, Und die EU-Kommission hat inzwischen diverse Verfahren laufen gegen Plattformen, unter anderem auch gegen X, also wegen Verstößen gegen den DSA. Die EU-Kommission ist der Meinung, dass X den Digital Services Act verletzt, und zwar gleich in verschiedenen Punkten. Und ja, zum Beispiel eben, was die gerade genannten Punkte angeht, die kritisieren aber auch das Thema blaue Haken auf X, ne? Das ist ja früher mal so ein Qualitäts- und so ein Vertrauensanker gewesen, dass man gucken konnte, okay, Person hat einen blauen Haken, dann ist sie irgendwie verifiziert, gehört zu einer Institution zum Beispiel, dass man wissen konnte, okay, da kann man jetzt ein bisschen stärkeres Vertrauen darin haben, was diese Person kommuniziert. Das ist ja inzwischen auch nicht mehr so. Also man kann sich ja bei X inzwischen diese blauen Haken kaufen und sich damit Reichweite und Legitimität so ein bisschen kaufen. Das kritisiert die EU-Kommission auch. Und ja, die Verfahren laufen und wir sind gespannt, wie sie X da ja an die Kantare nehmen.
Habeck hat ja sogar einen grauen Haken, das heißt verifizierte Regierungsorganisation irgendwie. Und hat mit seinem grauen Haken den Wahlkampf ja eingeläutet. Lassen sich für den deutschen Wahlkampf, insbesondere in den sozialen Medien, insbesondere jetzt auch auf X, irgendwelche Lehren aus dem US-Wahlkampf ziehen?
Ja, also die grundsätzliche Lehre, die digitale Öffentlichkeit ist in einem schlechten Zustand. So, und das ist eigentlich kein Zustand, den wir dulden können. Ganz konkret kann man ja nur appellieren natürlich an Politik. Also lasst euch nicht auf die Versuchung des Populismus ein. Ich habe da nicht viel Hoffnung, ne? Aber den Appell muss man jetzt mal aussprechen. Wir sehen ja, wie bestimmte Politiker in sich äußern. Sarah Wagenknecht, Markus Söder, ja auch Friedrich Merz und andere liebäugeln mehr als nur ein bisschen mit dem Populismus. Und man muss aber eigentlich eben sagen, schaltet einen Gang runter, geht vernünftig mit dem politischen Gegner um, kommuniziert transparent.
Du sagst Populismus und die liebäugeln damit und so. Wenn du dir den Twitter-Wahlkampf jetzt, also die Postings von Habeck anguckst, das ist ein Gegenentwurf dazu, habe ich das Gefühl. Oder spinne ich?
Nein, doch. Also ich glaube, im Rahmen dessen, was er da erreichen kann, tut er das auch oder versucht es auf jeden Fall auch, dagegen zu halten. Das ist schon ernst zu nehmen, dass das auch sein Wunsch und sein Ansatz ist. Ich glaube nur nicht, dass es ihm viel nützen wird oder dass es funktionieren wird, sozusagen jetzt den Diskurs auf X zu demokratisieren.
Warum nicht? Weil ihm 5 Populisten entgegenstehen?
Ja, genau. Also weil die Mehrheitsverhältnisse einfach so sind. Und wie gesagt, weil die Plattform, Habeck hat jetzt ein echtes Momentum erzeugt. Da gibt's viel Aufmerksamkeit, da gibt's auch Viralität. Ist ja übrigens nicht nur auf X zurückgekehrt, sondern auch auf andere Plattformen. Und hat nach ein bisschen Kritik auch einen Blue Sky Account eingerichtet, wo er auch eine große Followerschaft in sehr kurzer Zeit bekommen hat. Also es ist nicht so, dass er das jetzt nur auf X ginge. Und weil die Plattform gegen ihn arbeiten wird. Das glaube ich schon.
Aus ihren Prinzipien heraus, also weil sie das will, weil es da Leute gibt, die da was dagegen haben, oder weil die Plattform ist, wie sie ist, weil der Algorithmus arbeitet, wie er arbeitet?
Letzteres, glaube ich. Also schauen wir mal, wann Elon Musk auf Robert Habeck aufmerksam wird und ja, auch ihn irgendwie ans Bein pinkeln wird von der Seite. Aber erstmal gehe ich jetzt nicht davon aus, dass da jetzt eine Person in der Zentrale sitzt und sagt, okay, den Habeck, dem nehmen wir jetzt mal die Reichweite weg.
Wieder keine Weltverschwörung, ne?
Genau.
Okay.
Weil die Plattform so funktioniert, wie sie funktioniert.
Das eigentliche Thema ist ja immer wieder Desinformation. Mhm. Ich habe, das ist jetzt natürlich nur anekdotisch, aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass die Leute um mich herum in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren Social Media irgendwie döver geworden sind. Kann es sein, dass Desinformation gar nicht derart dramatisch ist, wie wir darüber reden und wir stattdessen vielleicht irgendwas viel Wichtigeres übersehen?
Also ich glaube, auch da muss man nochmal unterscheiden zwischen der Situation in den USA, was einfach, also wir können es uns ja schwer vorstellen, wie krass die Situation ist, wie sehr dort mit Lügen gearbeitet wurde seitens der Trump-Kampagne, wie stark auch mit längst widerlegten Zweifeln an der Integrität der Wahlen, Briefwahl, Wahlcomputer und so weiter gearbeitet wurde, Klammer auf, übrigens auch von Elon Musk persönlich, ne, in seinen Tweets und in seiner Election Integrity Community. So, also, das ist eine andere Situation als hierzulande. Wir haben in Deutschland auch eine andere politische Öffentlichkeit, die deutlich weniger polarisiert ist. Einfach aus dem Grund, dass unser politisches System ein anderes ist. In den USA läuft es auf links oder rechts, beziehungsweise liberal oder rechts, auf Demokraten oder Republikaner zu. Und dazwischen gibt es nichts. In Deutschland haben wir ja ein Mehrparteiensystem, das dafür sorgt, dass wir nicht so eine krass polarisierte Öffentlichkeit haben, sondern dass es da mehr Grautöne oder mehr Vielfalt dazwischen gibt. Das heißt, was das angeht, sind wir ein bisschen weniger anfällig. Ich glaube aber schon, dass der Glaube, dass man selbst oder dass die Leute im eigenen Umfeld am wenigsten anfällig sind für Desinformation, dass das manchmal ein bisschen trügerisch ist, weil das zeigen auch Umfragen, ne? Dass Leute sagen, dass das Problem mit Desinformation ist groß, aber ich selber bin dafür nicht anfällig, so ganz typisch.
Ja. Und ich falle auf Werbung nicht rein.
Ja, genau, richtig. Ich erkenne das. Und Studien zeigen aber was anderes. So viele Leute können, also auch zum Beispiel Werbung von, also Sponsored Posts und Werbung nicht von anderen Posts unterscheiden. Und Leute haben offensichtlich Probleme damit, Desinformation online zu erkennen, weil es dann eben doch eine gewisse Arbeit braucht, zum Beispiel Quellen zu verifizieren oder überprüfen zu können. Teil der Desinformationsstrategien ist ja, dass man so tut, als sei man ein seriöses Medium von der Aufmachung her. Ne? Es sieht dann, die Seiten sehen dann aus wie Nachrichtenseiten und enthalten aber eigentlich nur KI-generierte Desinformationen.
Ah, das ist eine fürchterliche Arbeit, wenn ich jetzt mein eigener Journalist sein soll, als reiner Leser, als reiner User. Das kann ich ja überhaupt nicht leisten, weil ich habe ja auch noch einen ganz normalen Beruf. Also die Plattformen, die werden uns nicht freiwillig helfen dabei, sonst hätten sie es längst getan. Die Politik tut ganz offensichtlich zu wenig, sonst gäbe es das Problem nicht, also muss ich mich am Ende selbst imprägnieren. Wie mache ich das am besten, wenn ich jetzt nicht jede Information selbst nochmal nachrecherchieren will, selbst nochmal fact-checken will?
Erstmal, glaube ich, ist der Anspruch richtig, weil wir sind ja auch in anderer Weise unsere eigenen Journalisten, weil nämlich alle von uns publizieren heutzutage so. Also warum sollen dann nicht auch alle von uns diese Sorgfaltspflichten ein bisschen auf sich selber anwenden?
Im Publizieren, okay, da kann man ja noch sagen, sei gefälligst sorgfältig. Aber weiß ich nicht, du gehst morgens um 8 aus dem Haus, gehst 8 Stunden arbeiten, hast vielleicht irgendwie sogar noch 2 Stunden Pendelzeit, kommst abends völlig groggy nach Hause. Und das kannst du doch von einem normalen, ich sag mal, Leser nicht verlangen, was du und ich möglicherweise sowieso tagtäglich machen, weil es wesentlicher Bestandteil unserer Berufe ist.
Ja, das stimmt. Es ist auch ein Problem, alles dann auf die Individuen abzuwälzen und zu sagen, hier, ihr müsst es schon selber machen. Aber ja, so ein paar Grundregeln zu beachten, zum Beispiel im Zweifelsfall lieber erstmal zweimal nachdenken. Das, was einem zu krass erscheint oder zu gut, um wahr zu sein ist, das ist es vielleicht auch nicht so. Das ist einfach so eine Grundregel, die man mal beachten kann und sollte und lieber nochmal nachprüfen. Und ich glaube, wir haben das Grundproblem ist das Thema Vertrauen. Eigentlich ist es die Rolle von JournalistInnen, von Medien, die eben, wie du es gerade beschrieben hast, dafür da sind, die dafür bezahlt werden, diesen Job zu machen, ja, Fakten von Desinformationen zu trennen und einzuordnen. Wir haben da ein Vertrauensproblem, weil bestimmte Leute sagen, okay, na, den Medien vertraue ich nicht mehr. Ich vertraue jetzt nur noch dem, was ich hier in sozialen Medien von Influencerin X oder Meinungsmacher Y reinbekommen habe. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, das auch über die sozialen Medien hinausreicht und wo es keine einfache Lösung für gibt, leider, ne?
You're the media now, hat Musk kürzlich zu seinen Followern gesagt. War es das damit jetzt für die klassischen Medien? Stirbt jetzt langsam der seriöse Journalismus angesichts der sozialen Medien aus?
Nein, das glaube ich nicht. Nee, also das will ich auch nicht glauben, aber das glaube ich auch nicht. Aber die Konkurrenz durch Alternativmedien ist natürlich größer geworden. Und wir haben da auch ein Problem dadurch, dass das Thema Alternativmedien, der Begriff, der ist so rechts besetzt inzwischen, ne? Das war mal was Linkes eigentlich. Das war mal was Prodemokratisches. Da müssen wir, glaube ich, auch ran. Wir haben im US-Wahlkampf gesehen, dass Podcasts eine riesige Rolle gespielt haben. Also Joe Rogan und andere mit einer riesigen Reichweite. Das ist, glaube ich, wirklich neu. Das ist was man im Blick behalten muss. Ich glaube aber nicht, dass die klassischen Medien, dass wir die jetzt ad acta legen sollten.
Naja, aber also so jemand wie Joe Rogan würde wahrscheinlich wesentlich weniger Blödsinn reden, wenn er sich überwiegend auf die klassischen Medien verlassen würde.
Das stimmt, ja, definitiv. Also die journalistischen Medien sind herausgefordert. Das ist
Was sollen die machen? Also wie können die dem sinnvoll begegnen? Also weil so jemand wie Donald Trump, der geht zu Rogan ins Studio. Aber der würde ja nie im Leben zu Ezra Klein wahrscheinlich ins Studio gehen, weil er genau wüsste, dass er da verlieren würde. Ich hoffe, dass er jetzt nicht bei Ezra Klein war.
Ja, also das sind ja nochmal zwei Dinge. Das eine ist, welche politischen Akteure lassen sich überhaupt noch auf die Medien ein? Und ich glaube, das Problem haben wir in Deutschland jedenfalls nicht, dass die Politik an den klassischen Medien vorbeigehen würde. Die andere Seite finde ich die fast die schwierigere. Was machen wir mit den HörerInnen, mit den LeserInnen, die eben kein Vertrauen mehr in die Medien haben? Und da finde ich, gibt's schon auch wiederum ein paar Antworten, ein paar Ansätze, ne? Also, wir bei netzpolitik.org versuchen eben besonders transparent zum Beispiel sein über unsere Finanzierung, über unsere Finanzen, aber eben auch in der Art, wie wir arbeiten. Wir versuchen, sorry, ich will jetzt hier keinen langen Werbeblock machen, aber ich finde es wirklich wichtig. Die Dokumente liegen uns nicht nur vor, sondern wir veröffentlichen sie auch. LeserInnen sollen sich selber ein Bild davon machen, was in den Dokumenten steht. So und so könnte man versuchen, Vertrauen zu gewinnen.
Ja, aber das sehe ich bei den normalen, ich sag mal, klassischen journalistischen Medien, sehe ich das Gegenteil. Wenn da mal in irgendeinem Artikel ein Link ist, dann führt der meistens zurück auf die eigene Seite, auf einen anderen Artikel, der mit dem Thema.
Ja, peinlich, hat. Schlimm, ganz, ganz schlimm. Also sie führen das, also und sorry, wir kommen wieder aufs Geschäftsmodell zurück und aufs Geld zurück, ne? Warum machen die das? Weil die Angst davor haben, dass LeserInnen ihre Seite verlassen und dann woanders hängen bleiben und dann keine Klicks auf Werbung mehr passiert bei ihnen auf der Seite.
Ich komme nochmal zum Anfang zurück. Soziale Medien gehören nicht in die Hand von Milliardären und Konzernen. Wir reden über X, wir reden über TikTok, über Facebook. Wie würde man deren Macht, die sie ja jetzt schon haben, überhaupt noch brechen können? Wie würde man deren Macht überhaupt definieren wollen? Also wo ist der Schwellwert, ab jetzt ist es schädlich? Und was machen wir, was machen die Gesellschaften, die Staaten, die Politik dann?
Ja, große Frage. Also die EU versucht es eben mit dem Digital Services Act. Die sagt jetzt, sie hat ein Kriterium, was wirklich Größe ist. Ja, also 45 Millionen NutzerInnen, ab dann bist du eine very large Plattform, eine VLOP, und dann gelten für dich besonders strenge Regeln. Dann bist du selber dazu verpflichtet, auch Risikoanalysen zu machen und selber auf systemische Risiken zu schauen. Und wenn dann sich rausstellt, dass du das nicht gemacht hast, dass du wissentlich Gefahren in Kauf genommen hast, weil du zum Beispiel nicht genug Content-ModeratorInnen oder nicht genug Fact-CheckerInnen angestellt hast, dann werden Strafen fällig, ne? So, das ist ein Ansatz. Zweiter Ansatz, ja, auch, wir müssen auch an die wirtschaftliche Macht ran. Also, eines der Probleme ist ja auch, dass wir so eine Oligopol-Situation haben in sozialen Medien und in anderen Bereichen, wo Big Tech dominiert. In den USA laufen gerade noch einige Antitrust-Verfahren, die sehr spannend sind. Google könnte aufgespalten werden. Vielleicht sähe YouTube anders aus, wenn es nicht mehr in dem großen zu dem großen Konzern gehören würde. Das deutsche Kartellamt konnte durchsetzen, dass NutzerInnen zumindest beim Datenteilen, also dass Facebook leichter untersagen können, Daten zwischen unterschiedlichen Diensten hin und her zu schieben und zu sammeln. So, das reicht natürlich noch nicht, ne? Also am Ende muss man auch mal gucken, sind die Plattformen zu groß? Braucht ein Konzern wie Meta, der hat ja drei für die politische Öffentlichkeit relevante Plattformen mit WhatsApp, mit Instagram und Facebook. Wollen wir das zulassen oder muss der eigentlich zerschlagen und entflochten werden? Das wäre eine andere Antwort.
Aber würde das einen Unterschied machen, sowas zu zerschlagen? Weil die Leute sind ja dann trotzdem noch auf Instagram unterwegs und sehen diese Bilder und diese Videos.
Na, ich glaube schon, wenn du dann unterschiedliche Plattformen hast, die auch miteinander konkurrieren, dass das da Effekte haben kann.
Dass WhatsApp auf einmal anfängt, Videos zu machen und auszusehen wie Instagram zum Beispiel. Was es jetzt nicht tut, weil es im selben Laden gehört.
Genau, ja. Und vor allen Dingen, dass man sich auch differenzieren kann dadurch, dass man sagt, wo ist der Diskurs besser? Also wo habe ich weniger, wo erlebe ich weniger Hass und Anfeindung? Das könnte doch ein Differenzierungsmerkmal in einer vernünftigen Welt sein für Plattformen, dass man sagen kann, okay, wo geht's mir besser, wo bin ich sicherer? Und der dritte Punkt, den ich eben noch machen wollte, ist, wir müssen wirklich an diesen Alternativen arbeiten, die müssen auch gefördert werden. Mastodon und Blue Sky sind zwei Alternativen, die anders funktionieren, die ganz bewusst Dinge anders machen wollen. Das braucht aber Zeit. Das hat jetzt auch der US-Wahlkampf gezeigt. Es dauert einfach, bis Plattformen wachsen und die haben auch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Aber gerade Mastodon als Open-Source-Projekt, als dezentrales, nicht kommerzielles Projekt, bräuchte eigentlich auch ein bisschen stärkere Unterstützung. Staatliche Förderung, könnten auch mal darüber nachdenken, was kann die Rolle von Öffentlich-Rechtlichen sein. Wir bezahlen ja schon als Gemeinschaft, als Allgemeinheit, ja, einiges an Geld, um eine Medieninfrastruktur und journalistische Inhalte, die Qualitätskriterien entsprechend zu haben. Und welche Rolle könnten die eigentlich übernehmen, um zum Beispiel das Fediversum und Mastodon zu bespielen mit ihren Inhalten, vielleicht auch selber Infrastruktur zu hosten? Also in die Richtung sollten wir auch denken.
In einer vernünftigen Welt, sagst du. Wo finde ich die?
In der Zukunft, wo sonst?
Ingo Dachwitz, vielen Dank.
Danke.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.